Ich bete. Jesus, hab Dank, dass wir das immer im Hinterkopf haben dürfen. Du bist der, zu dem wir immer, zu jeder Zeit laufen dürfen, von dem wir Antwort erwarten dürfen. Herr, und das wollen wir immer wieder tun und wir wollen auch jetzt zu dir kommen, in dieser Zeit der Predigt. Ich bitte dich, Herr, dass du meine Worte umwandelst in deine, dass du meine Worte gebrauchst, um uns alle anzusprechen. Und wir bitten dich, Herr, segne diese Zeit. Amen. Es gibt unzählige Witze und Märchen, Geschichten, in denen ein Wunsch vorkommt. Oft drei Wünsche, die man sich wünschen darf oder so, ein Wunsch. Irgendwie ist das so ein Ding, was uns Menschen reizt. Das wäre einfach toll, wenn es das gäbe. So ein Wunsch und dann passiert etwas, was vorher noch nicht da war. Das wäre irgendwie cool. Habt ihr euch schon mal, manchmal passiert das ja, wenn man so ein Märchen oder was ja auch vielleicht auch so ein Witz irgendwie hört, dass man sich dann überlegt, so, was würde ich mir wünschen? Wie sieht es aus? Habt ihr euch schon mal, also ihr müsst jetzt nicht laut antworten, aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was würdet ihr euch jetzt in der Situation gerade wünschen? Was würde euch gefallen, was sich jetzt gerade ändern sollte? Wenn das sich jetzt erfüllen würde, das wäre doch cool. In den Märchen und in den Witzen passieren manchmal schöne Dinge. Oft gibt es aber auch Probleme mit den Wünschen. Manchmal hat man sich den Wunsch nicht so genau überlegt. Man merkt plötzlich, wie weit das geht, was man sich da gewünscht hat. Also zum Beispiel der Fischer und seine Frau haben es ein bisschen überzogen. Natürlich hat es die Frau überzogen, ne? Der Mann kann ja gar nichts dafür. Aber am Ende sitzen sie wieder in ihrer Hütte. Oder vielleicht kennt ihr auch das ist so eine griechische Sage, der König Midas, der sich wünscht, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Spätestens als er seine Tochter anfasst, wird ihm klar, dass das nicht so ein cooler Wunsch war. Aber auch die Nahrung und so weiter. Nicht alles, was wir uns wünschen, hilft uns wirklich oder erfüllt uns so, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Gott sei Dank muss ich keine Märchen predigen, sondern das Wort Gottes. Und da geht es heute auch mehr oder weniger um einen Wunsch, der nicht erfüllt wird. Aber das Ergebnis, was dann rauskommt, ist für den, der sich wünscht, noch viel, viel besser. Ich lese den Predigttext aus der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte, vielleicht nochmal für die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, das ist das Buch direkt nach den Evangelien, wo wir lesen können, und das macht es besonders spannend für uns, wie die Jünger, nachdem Jesus auferstanden ist und quasi physisch weg war, was die Jünger dann gemacht haben, wie die ersten Gemeinden, wie die so reagiert haben, was die getan haben. Und da ist auch das, was die heutige Begebenheit, unser Predigttext, richtig gut zu lesen, was die gemacht haben und wie die agiert haben. Da steht Folgendes. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die 9. Stunde. Einschub der Redaktion, das war ungefähr 15 Uhr, also am Nachmittag war das. Die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die Schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln. Der Mann sah Petrus und Johannes, als sie gerade in den Tempel gehen wollten. Er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte sah zu ihnen auf und erwartete, das etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazaräer, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie staunten und konnten es nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Was für eine schöne Begebenheit, oder? Was für eine schöne Botschaft. Das Leben dieses Mannes ist komplett verändert. Sein Wunsch wurde nicht erfüllt. Er wollte Geld haben, aber das, was er bekommen hat, war viel, viel wertvoller. Und es ist an sich einfach eine schöne Botschaft. Aber ich kann euch sagen, die gute Nachricht, die in dieser Botschaft, in dieser Begebenheit drinsteckt, die geht noch viel tiefer und sie reicht bis zu uns. Dazu müssen wir aber eine Grundvoraussetzung verstehen. Man hört diese Geschichte und denkt, das ist doch schön, dass diesem armen Mann geholfen wurde. Es ist schön, dass dieser behinderte Mensch wieder stehen und laufen und springen kann. Das ist doch toll. Das ist genauso beim Wochenspruch. Wenn man den hört, dann kann man auf den Gedanken kommen, das ist doch eine richtig gute Botschaft für die ganzen geknickten Rohre und für die glimmenden Dochte dieser Welt. Es ist doch schön, dass Gott sich um die kümmert, dass die Hoffnung haben. Aber das ist ein bisschen falsch. Denn der Mann, der Gelähmte, ja, der war behindert. Aber du bist es auch. Bei genauer Betrachtung sind wir alle behindert. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen krass, aber wir sind alle behindert, nur anders. Es mag sein, dass wir Geschwister haben, die nichts sehen können oder Geschwister, die sehr wenig sehen können. Es mag sein, dass wir Geschwister haben, die nicht laufen können oder nur ganz schlecht laufen können. Aber was ist eigentlich mit denen, die Angst haben, mit anderen Menschen umzugehen? Was ist mit denen, die ihre Wut nicht regulieren können? Was ist mit denen, denen es schwerfällt, ihr eigenes Leben auf die Kette zu kriegen, auf sich selbst zu organisieren? Was ist mit denen, die es nicht schaffen, Müll von wichtigen Dingen zu trennen und in einer vollen Wohnung sitzen? Was ist mit denen? Wir alle. Luther sagte, wir sind gekrümmt durch das Leben. Wir alle sind gezeichnet durch das Leben, durch unsere Erziehung, durch das, was uns passiert ist. Und ich würde behaupten, jeder von uns ist auf die eine oder andere Art behindert. Wir alle haben Ängste und Beschränkungen. Die gute Nachricht ist, das ist gar nicht so schlimm. Also es ist im Einzelfall doch schlimm, aber es ist am Ende gar nicht schlimm. Ja, Peggy, wegen der Gnade. Gott ist gnädig und wie wir es gehört haben im Wochenspruch, gerade den glimmenden Dochten, gerade den geknickten Rohren begegnet Gott und sagt, ich will für euch da sein, ich bin für euch da, du bist genau richtig bei mir. Und wenn du festgestellt hast, du bist behindert, das ist überhaupt kein Problem. Bei mir bist du richtig. Deshalb gibt es Gemeinde. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen Priester gehört. Das fand ich cool, was der gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, es ist der größte Irrtum, zu denken, dass die Gemeinde vor Ort, die Kirche vor Ort, ein Ort der Gesunden ist. Die Gemeinde ist ein Lazarett, wo versehrte Pfleger sich um Kranke kümmern. Das ist genial. Genau das. Wir sind kein Ort derer, die es geschafft haben und die jetzt endlich gut sind. Und weil wir uns so gut angestrengt haben, sind wir jetzt so nett und so. Nein, wir sind alle verletzt. Das, was wir haben, ist die Gnade Gottes. Das lässt uns nicht verzweifeln, sondern das lässt uns hoffen. Und sagen wir, ja, jeder soll reinkommen. Jeder andere, der noch verletzt ist, soll reinkommen und soll von dieser Gnade hören. Und deswegen wird der Wochenspruch zu unserem Spruch. Und deswegen wird die Geschichte vom Gelähmten zu unserer Geschichte, die wir manchmal auch nicht so richtig wissen, wie wir zu Gott kommen sollen. Der Mann sitzt vor dem Tempel und wünscht sich Geld. Was er bekommt, ist, dass er angesehen und aufgerichtet wird. Dass er kein Geld, aber Würde bekommt und eine ganz neue Freiheit. Heute, an dem heutigen Sonntag, geht es im Kirchenjahr um das Reich Gottes. Und das ist das Reich Gottes. Die Gnade Gottes, die uns begegnet, in unserer Schwäche und unserer Schwachheit. Jetzt merkt vielleicht der ein oder andere, ja, Moment, ja, wie soll denn das bei uns so passieren? Das ist ja jetzt nicht einfach so gekommen. Der ist ja nicht einfach aufgestanden und war plötzlich geheilt, sondern das sind ja zwei Jünger, Petrus und Johannes. Das sind zwei Jünger, die waren bei Jesus relativ von Anfang an. Ich bin kein Petrus. Wie soll denn das hier bei uns passieren? Haben wir hier einen Petrus? Nee. Wir haben einen Simon, richtig. Vielleicht fängt es da an. Warum ausgerechnet dieser Gelähmte? Woher soll ich denn wissen, wem ich helfen soll? Petrus und Johannes, da saß ja nicht ein Gelähmter, das denkt man manchmal so, ne? Nee, die Treppe saß schon voll. Also da waren schon viele Gelähmte und auf irgendeine Art Behinderte, die gebettelt haben. Die haben ausgerechnet den rausgegriffen. Und mal so nebenbei, ich bin dazu gar nicht in der Lage. Ich traue mich das gar nicht, zu jemandem hinzugehen, so wie Petrus, und mit der Schuspe und zu sagen, ja, steh auf, im Namen Jesus, du bist geheilt. Was ist denn, wenn nichts passiert? Das ist ja todespeinlich. Und Heilungsgebet ist vielleicht gar nicht meine Gabe. Ich kann euch beruhigen. Es braucht, wie sollte es anders sein, 3 Punkte, die uns zumindest helfen, dieses Reich Gottes zu leben, in unserer Gemeinde und weit darüber hinaus. Wer den 4. Punkt findet, darf mir gerne Bescheid sagen. Das Erste, was wir brauchen und was die Jünger hatten, ist Kontinuität oder auf Deutsch Beständigkeit. Die Jünger gehen in den Tempel. Vielleicht hat sich der ein oder andere beim Zuhören gewundert und gesagt, hä, das waren doch jetzt Christen. Warum sind die in den Tempel gegangen? Mussten doch gar nicht mehr in den Tempel gehen. Die waren noch keine Christen. Die waren Juden, die Jesus nachgefolgt sind. Und das Gebet im Tempel war sicherlich nicht die einzige Möglichkeit, Gott zu begegnen. Aber es war eine Routine, die sie sich angewohnt hatten, zu den 3 Tagesgebeten zu beten. Vielleicht sind sie nicht zu allen in den Tempel gegangen, vielleicht nur zu einem. Aber diese Regelmäßigkeit hatten sie sind in den Tempel gegangen und haben gebetet. Sie haben das regelmäßige Gebet beigebehalten. Für uns gibt es den Tempel nicht. Wir haben den Gottesdienst und wir haben das Gemeindehaus. Aber auch für uns ist es unglaublich heilsam, wenn wir das einüben. Kontinuität im Gebet. Beständigkeit im Gebet. Wie das für dich aussieht, das musst du selber rausfinden. Viele sagen, früh morgens, Andacht gleich, ist nicht für jedermann. Vielleicht ist es Mittag, Nachmittag, wann auch immer, in der Arbeitspause. Aber einen festen Ort, eine feste Zeit zu haben, mit Gott zu reden. Nicht, wie das oft so ist, ach, jetzt passiert was, jetzt bete ich schnell dafür. Jetzt mache ich das und jetzt bete ich schnell dafür. Gott segne noch dies und segne noch das. Ist grundsätzlich nicht falsch. Das dürfen und das sollen wir auch machen. Aber wir brauchen einen regelmäßigen Ort und eine regelmäßige Zeit, wo wir Zeit mit Gott haben. Nicht aufgrund eines Anliegens, nicht aufgrund irgendeiner Not, sondern einfach so Zeit haben mit Gott. Wir brauchen es, damit wir aus der Beziehung zu Gott leben, damit wir nicht nur in diesen Gebetshappen leben mit Gott. Es war nicht immer nur aus dem, bitte mach jetzt dies, bitte mach jetzt das, sondern aus einer Beziehung leben. Und wenn wir in den Tag gehen oder wenn wir durch den Tag gehen, dass wir überhaupt mit der Realität Gottes durch den Tag gehen. Dass uns das überhaupt im Kopf ist. Ich darf Gott bitten, ich darf beten, ich darf mit Gott jederzeit reden. Beständigkeit im Glaubens- und im Gebetsleben. Das Zweite, was wir brauchen, ist Flexibilität, Beweglichkeit. Petrus und Johannes gehen in den Tempel und was besonders ist an der Situation, ist, dass sie sich stören lassen. Ich weiß nicht, ihr kennt das sicherlich auch, wir haben einen Plan, wir wissen genau, was wir an dem Tag vorhaben. Ich muss noch in die Stadt, ich muss noch in die Apotheke, ich muss ins Bürgerhaus und dann muss ich noch einkaufen und dann kommen auch schon wieder die Kinder oder wie auch immer. Wir haben meistens einen Plan und wir versuchen, den Plan durchzuziehen. Petrus und Johannes gehen in den Tempel und lassen sich trotzdem in ihrem Plan stören. Lassen wir uns stören? Kriegen wir das hin? Eigentlich müssten wir Christen uns umschulen lassen, dass wir störanfällig werden. Dass wir in all unseren Tagesplänen so eine Störanfälligkeit mit einplanen. Dass wenn uns jemand begegnet, wenn uns jemand anspricht, wenn irgendwas passiert, dass wir nicht sagen, oh Mist, sondern dass wir sagen, oh ja, sehr gut, eine Chance. Oder wie auch immer, eine Gelegenheit. Halleluja. Dass wir in der Lage sind, solche Situationen zuzulassen. Und ich sage das jetzt hier vorne so schön frech, ja, und nicht, dass da irgendwie ein falscher Eindruck entsteht. Mir geht es genauso. Ich laufe auch von Punkt zu Punkt und habe genau meine Pläne. Und eigentlich nervt es mich, wenn ich irgendwie unterbrochen werde. Aber in dieser Geschichte sieht man, wie heilvoll das ist, wenn wir uns stören lassen. Auch bei Jesus war es oft so, dass die wichtigen oder die größten Wunder in den unerwarteten Momenten passiert sind. Die Frau, die ihn von hinten anfasst. Jesus war eigentlich gerade auf dem Weg zu einer, er wollte gerade für jemanden beten und läuft durch die Menschenmenge und von hinten fasst ihn eine Frau an. Und er dreht sich um und fragt seinen Jünger, wer hat mich angefasst? In einer Menschenmenge, die ihn umringt. Und die sagen, Jesus, du Witzbold, also so steht es nicht in der Bibel, aber du bist ja, was soll man wissen, wer dich angefasst hat? Das ist eine Störung. Oder der Gelähmte, der durchs Dach gelassen wird. Jesus redet gerade in einem Haus, was brechend voll ist. Und da kommen vier Typen auf die Idee, einfach mal das Dach abzudecken und jemanden durchs Dach zu lassen. Vielen Dank. Ich war gerade am Reden, jetzt kommt ihr. Jesus lässt sich unterbrechen und verändert das Leben einer Person. Wir brauchen diese Flexibilität, um Gottes Wirken einbrechen zu lassen in unseren Alltag. Und das zweite Besondere ist, dass sie nicht weitergehen so nach dem Motto, ja, wir haben kein Geld, also brauchen wir gar nicht erst anhalten. Das hätten sie auch sagen können, so geht es mir. Wenn ich an jemanden vorbeikomme, der da sitzt, dann denke ich, entweder ist es eine Drückerkolonne oder so. Oder ich denke, er gibt es eh für Alkohol aus. Oder drittens, ich habe eh kein Geld, ich laufe einfach weiter. Machen die zwei nicht. Sie bleiben stehen. Sie sind so flexibel, dass sie stehen bleiben und Gott wirken lassen. Dass sie Jesus wirken lassen und der Mann gesund wird. Denn Petrus und Johannes haben diesen Mann ja nicht geheilt. Sie sind Jünger der ersten Stunde, okay. Aber die haben diesen Mann nicht geheilt. Niemand von uns wird, auch wenn er die Gabe der Heilung hat, niemand wird einen Menschen heilen. Das ist Gottes Ding und das bleibt es auch. Das finde ich so ermutigend. Unser Geschäft ist es, Menschen zu begegnen, für Menschen zu beten. Das Ergebnis ist Gottes Teil. Und ich weiß, wie das ist. Manchmal denkt man so, jetzt bete ich für jemanden und dann passiert nichts. Wie blöd ist das denn? Ich bete dafür, dass jemand gesund wird und vielleicht wird es noch schlimmer. Solche Gedanken hat man ja. Aber wir dürfen uns davon befreien. Denn Reich Gottes heißt, ich bin der Teil, der betet. Gott ist der Teil, der alles andere macht. Der erfüllt oder nicht oder anders wirkt, auf eine andere Art und Weise wirkt. Wir dürfen uns von diesem Druck komplett frei machen. Es liegt nicht, und das habe ich früher in freien Gemeinden auch so erlebt, er wurde für jemanden gebetet, der krank ist und er wurde nicht gesund. Und entweder habe ich nicht richtig gebetet oder hatte nicht die Vollmacht oder war nicht lang genug in der stillen Zeit mit Gott oder der andere hat nicht genug geglaubt, für den ich gebetet habe. Heilung ist Gottes Geschäft. Beten dürfen wir. Und Gott hat schon so schwache Menschen gebraucht, dass Menschen geheilt werden. Gott hat schon auf so wundersame Weise Menschen erreicht, er braucht uns noch nicht mal. Gott hat auch schon Menschen geheilt und die haben dann Gott kennengelernt auf diese Art und Weise. Also, lass dir keinen Druck machen. Wir sind für das Begegnen zuständig. Gib das, was du hast. Wenn du denkst, oh, ich hatte da noch keine Schulung, ich habe da noch keine Ausbildung, gib das, was du hast. Und wenn es das tröstende Wort ist, ob es das Gebet ist Und es muss kein professionelles Gebet sein. Bete das, was du auf dem Herzen hast. Und Gott wird was draus machen. Lass dich überraschen, was es ist. Und das dritte und letzte, was wir brauchen, ist Sensibilität, Feingefühl. Wir Menschen wissen ja oft genau, was wir brauchen. Kraft, Zeit, Geld, was auch immer. Der Bettler wusste genau, dass er Geld braucht, um seiner Familie zumindest zu helfen, irgendwie den Lebensunterhalt mitzutragen. Und was macht Petrus? Petrus sagt, sieh uns an. Das ist das Erste, was er tut. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber das ist schon mal das erste Heilsame, was er tut. Sieh uns an. Denn ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Bettler auf der Straße sitzen, da spielt ja eine große Beschämung auch eine Rolle. Man will ja nicht gucken. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste betteln auf der Straße, ich würde auch weggucken. Ich würde mich schämen dafür, dass ich da sitze. Und dann würde ich auf den Boden gucken. Hat er wahrscheinlich auch gemacht. Und Petrus sagt, sieh uns an. Er hebt den Blick des beschämten Bettlers und er zieht ihn auf seine Beine. Wir begegnen sicherlich auch oft im Alltag Menschen, die eine Vorstellung von dem haben, was sie brauchen. Wenn wir sensibel und feinfühlig im Gespräch sind, wenn wir zuhören, wenn wir uns die Zeit nehmen, den anderen tatsächlich mal wahrzunehmen und nicht nur das Oberflächliche, dann merken wir vielleicht, oder dann kommt uns das vielleicht auch, ein Wort der Ermutigung, ein Segen, ein Gebet, was die Menschen tatsächlich bewegt. Mich fasziniert das immer wieder. Ich bin zwar Hauptamtlicher, das hat aber überhaupt fast keine Auswirkung darauf, wie professionell ich für Menschen bete. Ich bete einfach das, was mir auf dem Herzen ist. Und an Pfingstmontag ist mir das wieder passiert, das ist auch schon an anderen Stellen passiert. Und ich bin mir sicher, euch ist das auch schon passiert. Da kommen Leute zur Segensstation und erzählen so ein, zwei Sätze aus ihrem Leben und sagen, hey, bet mal für mich. Okay, easy. Und man betet, schließt die Augen und betet, was einem so kommt. Man überlegt sich das ja nicht. Man schreibt sich das ja nicht auf einen Zettel auf, was man betet. Und dann macht man wieder Augen auf, sagt Amen und ich segne euch. Und bei zwei Leuten, die hatten Tränen in den Augen und sagen so, oh, danke, dass du das gebetet hast, das war genau in meiner Situation. Das hatte mit mir gar nichts zu tun. Das lag nicht daran, dass ich so schlau war oder dass ich so gut war, sondern wie auch immer, Gott hat es gebraucht. Gott hat irgendwie Worte gebraucht. Und das dürfen wir uns alle annehmen. Wir dürfen einfach für den anderen beten. Offen sein für das, was Gott tun will und beten. Und Gott wird es verwandeln. Bring das, was du hast und Gott macht was draus. Gott möchte dem anderen begegnen. Ich fasse zusammen. Gott ist gnädig. Und ganz besonders uns Behinderten, Geknickten und Glimmenden. Gott möchte uns segnen. Nicht immer so, wie wir das wollen, aber so, wie es uns gut tut. Das ist die Gnade Gottes. Und das ist das Reich Gottes. Und wir dürfen ein Teil sein von Gottes Wirken in der Welt. Wir dürfen anderen auf die Beine helfen. Und was uns dazu hilft, ist die beständige Begegnung mit Gott, die regelmäßige Begegnung mit Gott. Ohne Druck, ohne irgendeine Absicht, sondern einfach die Begegnung mit Gott. Und wenn es dran ist, vielleicht einfach im Schweigen, einfach nur in der Stille. Was uns hilft, ist, dass wir flexibel sind in unseren Plänen, dass wir uns stören lassen, dass wir uns unterbrechen lassen, um Gottes Fußspuren zu erkennen. Und dass wir sensibel sind, den anderen wirklich zu sehen, wirklich zu hören und zu segnen. Wir kommen aus der Gnade Gottes und wir bewegen uns in der Gnade Gottes. Gott ist und bleibt der entscheidend Handelnde. Wir dürfen Teil davon sein. Amen.